und dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist die Jahreslosung für 2021. Ein Satz von Jesus mitten aus einer langen Rede, der Feldrede in Lukas 6. Nun muss ich ehrlicherweise sagen, es gibt Jahreslosungen, die mich sofort begeistern. Die 2021er gehört nicht dazu. In meinem Kopf sammeln sich zahlreiche Abers, Einwände. Natürlich ist das ja ein Satz von Jesus, nicht? Und darum kann ich ja jetzt nicht einfach sagen, lassen wir es doch einfach zur Seite legen. Aber ich habe ja meine Bedenken. Barmherzigkeit als Leitwort dieses Verses, das ist irgendwie völlig aus der Zeit gefallen. Überlegen Sie mal, wann haben Sie in Ihrem Alltag zum letzten Mal mit irgendjemand anderen gesagt, er sei ja barmherzig? Also in meiner Alltagssprache kommt die Vokabel eigentlich nicht mehr vor. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen anders ist. Trotzdem ist es deswegen falsch. Könnte es sein, dass wir im Alltag etwas verloren haben, das aber zum Grundbestand des Christseins, ja des Menschseins gehört? Barmherzigkeit, das klingt nach barmherzigen Schwestern. Ich habe gegoogelt, die gibt es tatsächlich. Die Kongregation der barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Augsburg und München und anderswo. Das klingt doch irgendwie noch mehr nach einer fremden Welt, ja, die Kongregation der heiligen Schwestern vom heiligen Vinzenz von irgendwo. Also, da gibt es in dieser uns irgendwie ja doch sehr fremden Welt ein paar Spezialisten für Barmherzigkeit. Na gut. Also schön, dass es sie gibt, eben Schwestern. Immerhin, auf der Hensoldtür können wir ein bisschen mithalten, Schwestern haben wir auch, sogar mit Tracht und Haube. Aber ist das nicht, sorry, für die allermeisten dann doch weit weg? Schön, dass es solche barmherzigen Schwestern gibt, noch gibt. Aber das hat doch mit dem Alltag der allermeisten Menschen in Deutschland und auch in Gunzenhausen nichts mehr zu tun. Trotzdem, wenn es denn ein Jesuswort ist, dann gilt es doch wohl für alle Christen, nicht nur für ein paar besonders barmherzige Schwestern. Dann können wir den Job der Barmherzigkeit nicht einfach arbeitsteilig delegieren. Ja, also das machen jetzt, dafür sind bei uns die Diakonissen zuständig. Die für Barmherzigkeit und der Rest fürs wirkliche Leben oder so. Vielleicht könnte die Jahreslosung dann doch nicht nur so ein kurzes Aufflackern von Barmherzigkeit am 1. Januar bedeuten, sondern ein Licht, das uns das ganze Jahr leuchtet, eben eine echte Jahreslosung. Ein dritter Einwand. Seid barmherzig, ruft uns Jesus zu, und ich denke, na, lieber Herr Jesus, wenn das mal so einfach wäre. Wie oft scheitere ich daran in meinem Alltag? Wie oft weiß ich gar nicht so ganz genau, was in diesem konkreten Fall denn barmherzig ist? Ich möchte Ihnen das an zwei prominenten Beispielen illustrieren. Da geht es gerade in der öffentlichen Debatte um einen alten katholischen Priester, der in seiner Jugend als junger Priester wahrscheinlich ein Kind sexuell missbraucht hat. Eine furchtbare Geschichte. Früher oft ignoriert, jetzt endlich ans Tageslicht gekommen. Aber der Priester ist alt, dement und sterbenskrank. Und darum hat der Kölner Erzbischof diesen Fall nicht so weiterverfolgt, wie es die Öffentlichkeit gerade erwartet. Was war jetzt barmherzig? War er jetzt dem Priesterbruder gegenüber barmherzig? Aber was denkt das Opfer? Was ist da barmherzig? Ein weiteres Beispiel, das gerade in der Bayerischen Kirche die Gemüter erregt. Da hat ein Nürnberger Pfarrer gefragt, was passiert, wenn wir Menschen aus dem Mittelmeer vor dem Tod durch Ertrinken retten. Das ist ihnen, den Ertrinkenden gegenüber, selbstverständlich die einzige Möglichkeit, sie zu retten. Das ist barmherzig, was denn sonst, einem Ertrinkenden zu retten. darum engagieren sich viele dafür. Aber die Frage ist, ob dadurch nicht die Schlepperbanden ermutigt werden, andere für viel Geld in Lebensgefahr zu bringen. Ob dadurch nicht der Tod anderer gefördert wird und in jedem Fall Rechtsbruch organisiert wird. Was ist da jetzt barmherzig? Sind Rettungsschiffe also wirklich rundherum barmherzig? Ich hoffe, Sie merken, so einfach ist das gar nicht mit dem Satz, seid barmherzig. Aber trotzdem, es gibt solche Dilemmata, wo man nicht mehr weiter weiß. Aber darf uns das vom Grundsatz abhalten, barmherzig mit unseren Mitmenschen umzugehen? Wäre die Alternative nämlich also eine Welt ohne Barmherzigkeit dann besser? Nur weil wir solche schwierigen Entscheidungen damit ja dann augenscheinlich umgehen könnten. Jesus sagt, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir nähern uns jetzt diesem Gotteswort mit einem Bild. Vielleicht werden dabei nicht alle Einwände, die ich angedeutet habe, gelöst. Aber vielleicht kommen wir der göttlichen Wirklichkeit und Wirksamkeit der Barmherzigkeit dadurch näher. Ich habe wieder das Bild von Andreas Felger zur Jahreslosung ausgesucht. Manche andere Bilder sind ja unterwegs, die stellen hier einen Hirten dar, der sein verlorenes Schäfchen in den Arm nimmt. Oder den Vater, der seinen verlorenen Sohn in den Arm nimmt. Das leuchtet unmittelbar ein. Das sind praktische Beispiele für Barmherzigkeit. Felger bleibt abstrakt. Er arbeitet mit Strichen und Farben und Formen. Bei seinem Bild muss ich ein bisschen länger innehalten. Und ich finde es gut so. Denn dadurch entdecke ich viel mehr von diesem Jesuswort in diesem Bild, als wenn es mich sofort anspringt und ich denke, so ist es und ich lege es zur Seite. Auf eine kleine Entdeckungsreise möchte ich Sie jetzt mitnehmen. Das Erste, was mir auffällt, sind die Farben. Leuchtendes Rot und warmes Gelb in der Mitte. Wenn wir über Barmherzigkeit reden, dann geht es um Wärme. Wärme, die wir erfahren und vermitteln. Nicht um Kälte, kaltes Recht haben. Aber es gibt auch gute Taten ohne ein warmes Herz. Auch das ist nicht wirklich barmherzig. Wilhelm Busch, Sie wissen, dass ich mich länger mit ihm beschäftigt habe, erzählt einmal von seiner Zeit als Pfarrer mitten in der Großstadt Essen. Also wohl aus den 1920er Jahren, eine vergangene Welt. Die Stadt, die er da vor Augen hat, ist im Zweiten Weltkrieg ausradiert worden. Davon steht nichts mehr. Aber die Erfahrung, die er darin beschreibt, ist weiter gültig. Er schreibt, ein düsterer, roter Backsteinbau in einer lauten Straße. Hier hat die große Industriestadt ihre unversorgten Alten untergebracht. Es ist ein seltsames Trüpplein, diese alten Leute. Der da mit der hohen Gestalt hat einmal bessere Tage gesehen. Kein Mensch weiß, wie er hierher geraten ist. Einsam geht er durch seine Tage. Auch hier noch verschanzt er sich gegenüber seinen Leidensgefährten hinter großer Vornehmheit. Und das Mütterchen da. Wie ein spannender Roman ist es, wenn sie ihre Lebensgeschichte erzählt. Und jener dort war einmal Schneidermeister. Nun hat er von der alten Herrlichkeit nichts gerettet als seinen schwarzen Rock, an dem er beständig näht und bügelt, um ihn sonntags in stets neuem Glanz zu zeigen. Einer fiel mir immer besonders auf. Der hatte einen merkwürdig traurigen Zug im Gesicht. Eines Tages erzählte er mir seine Geschichte. Ganz einfach war sie. Mühe und Arbeit war sein Leben. Nun war die Frau tot, die Tochter verheiratet. Besucht denn ihre Tochter sie ab und zu? Da wird sein Gesicht bitter. Oh nein, sie mögen mich nicht. Eines Tages hat er eine neue Wolljacke an. Die ist aber schön warm. Wo ist die denn her? Von meiner Tochter. Hat sie ihnen ein Paket geschickt? Das ist aber nett. Ja, erwidert er, sie sorgt schon für mich, wie es nötig ist. Da kann ich nicht klagen. Es war allerhand Schönes in dem Paket, aber ich unterbreche ihn. Das ist doch fein, da gibt's doch kein Aber. Er will sich abwenden. Ich halte ihn fest. Nun sagen Sie mir, was Sie am Paket Ihrer Tochter auszusetzen haben. Da schaut er mich unendlich bitter und traurig an und sagt, es war keine Liebe drin. Auf einmal verstand ich den Alten. Und ich verstand noch mehr. Ich verstand, warum viele von den Alten hier so bitter aussehen. Gewiss, sie haben eine Wohnung und Essen und Kleidung. Gewiss, sie sind versorgt. Aber es ist bei vielen keine Liebe drin. Das Wort wurde ich nicht mehr los. Am Arbeitsamt führte mich der Weg vorbei, 1920er. Hunderte von Männern drängten sich hier. Warum waren die Gesichter so verbissen? Warum lag in den Augen so eine Traurigkeit? Warum? Sollten sie nicht anerkennen, dass die Gesellschaft und der Staat für sie sorgten, so gut sie es vermochten? Gewiss, es ist wenig. Aber warum schauten sie so verbittert? Da war es mir, als wenn sie alle denselben Satz riefen, all die blassen Gesichter und die traurigen Augen und die schweren Herzen. Es ist keine Liebe drin. Ich weiß, es war keine politische Frage mehr und keine wirtschaftliche. Es war eine Anklage des Herzens gegen die Gesellschaft. Und die Anklage lautete, es war keine Liebe drin. Man hatte die Menschen des 20. Jahrhunderts zu Maschinenteilchen gemacht, zu Nummern, die man beliebig brauchte oder wegwarf. An einer Kneipe gehe ich vorüber. Im Tabaksqualm drängen sich Männer. Aber sie haben doch eine eigene Wohnung, ein Daheim, haben eine Frau, die sie erwartet und Kinder. Warum findet man sie hier und nicht in ihrer Wohnung? Es ist keine Liebe drin. Oh, wie oft hört man von denen, die am Schnaps zugrunde gingen. Die blassen Frauen, die verhärmten Mütter. Sie waren doch einmal fröhliche junge Mädchen, als sie heirateten. Fanden sie kein Glück in ihrer Familie? Es war keine Liebe drin, flüstern sie schmerzlich. Du Gotteskind, die Welt, in der du stehst, braucht dich. Sie braucht nicht deine Redensarten, nicht deine sittliche Entrüstung und was du sonst dergleichen billig feil hast. Du Christ, die Welt von heute braucht von dir Jesus Liebe. Soweit Wilhelm Busch. Wenn wir also über Barmherzigkeit reden, dann geht es um diese Liebe. Um die praktische Liebe, die aus einem warmen Herzen kommt. Und etwas davon sieht man bei diesem Bild. Sie kennen sicher den bekannten Satz von Luther, der schreibt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe, der da reicht von der Erde bis an den Himmel. Ich meine, etwas davon kann man in diesem Bild spüren. Hier ist die Wärme der Liebe, der göttlichen Barmherzigkeit sichtbar. Denn das ist das A und O für mich bei diesem Bibelvers. Es geht nicht einfach nur um einen Appell, seid barmherzig, sondern die Barmherzigkeit hat ihren Anfang im Herzen Gottes. Bei Felger sieht das so aus. Sehen Sie auch das Dreieck, das sich von links nach rechts ganz über dieses Bild erstreckt, mit der Spitze nach unten? Ich entdecke darin einen Hinweis auf den dreieinen Gott. Er selbst ist barmherzig. Es ist der Gott der Barmherzigkeit, so sagt der Apostel. Jesus spricht hier ausdrücklich vom Vater, also von seinem Vater im Himmel, der seinetwegen auch unser Vater ist. Es ist also nicht auf der einen Seite der strenge Vatergott und auf der anderen Seite der liebe Herr Jesus, sondern es ist ja Gott, der Vater, der seinen Sohn sendet, um uns zu retten, um seine göttliche Barmherzigkeit spürbar werden zu lassen für uns. Der ganze heilige Gott ist also zugleich der glühende Backofen voller Liebe, der da reicht von der Erde bis an den Himmel. Sein Wesen erfüllt das ganze Bild und im Zentrum steht seine Barmherzigkeit. Und dabei wird dann auch deutlich, der sichtbarste Ausdruck nun von Gottes Barmherzigkeit, das ist Jesus. der Mensch gewordene und für uns gekreuzigte Gottessohn. Und darum steht er im Zentrum dieses Bildes. Jesus. Er hat Kranke geheilt, Hungernde gespeist, Ausgegrenzte in die Gemeinschaft zurückgeholt. Aber der tiefste Ausweis seiner Barmherzigkeit ist natürlich sein Tod am Kreuz. Die Hingabe seines Lebens für uns, damit wir nicht verloren gehen, sondern Gottes Kinder werden. Gottes Kinder, die in Ewigkeit bei Gott geborgen sind. Der Menschensohn starb für die Feinde Gottes. Mehr Barmherzigkeit geht wohl nicht. Aber Felger malt diese Barmherzigkeit in zarten Farben, mit leichtem Strich. Dieses Kreuz von Jesus erschlägt nicht. Gottes Barmherzigkeit überfällt nicht. Er klopft an und fragt, ob er uns helfen darf. Wenn man genau hinsieht, dann merkt man auch, dieses Kreuz, dieser tiefste Ausdruck von Gottes Barmherzigkeit durchzieht das ganze Bild. Die Balken des Kreuzes reichen von ganz oben bis ganz unten, von ganz links bis ganz rechts. Gottes Barmherzigkeit reicht wirklich bis in den letzten Winkel meines Lebens. Und sie reicht auch bis zu den Stellen, die ich mir selber nicht verzeihen kann. Auch da ist Gottes Güte und Gnade da, sein Erbarmen und seine Barmherzigkeit. Das Kreuz Jesu macht aber auch deutlich, dass Gottes Barmherzigkeit kein Fünfe gerade sein lassen. Sie wissen nicht, die 1 und 3 und 5 und 7, das sind die ungeraden Zahlen und 2 und 4 und 6 sind die geraden. Und 5 ist nicht gerade. 5 ist ungerade. Schuld ist Schuld. Und Gottes Barmherzigkeit sagt nicht, ist doch egal. Wir lassen eben Fünfe gerade sein. Nein, Schuld ist Schuld und muss auch so benannt werden. Sonst wird nichts gut. Aber Jesus trägt die Schuld und er nimmt sie mir ab. Und so macht er aus mir ungeraden und in sich selbst verkrümmten Menschen ein Gotteskind. Ein Gotteskind, das ich aufrichten kann, weil ich das Kreuz im Rücken habe. Das ist göttliche Barmherzigkeit, die nicht fünfe gerade sein lässt, sondern die in mein Elend einsteigt, mir mein Elend abnimmt und mich gerade macht. Und diese Barmherzigkeit geht meiner Barmherzigkeit immer voraus. Und darum sagt Jesus nicht nur, seid barmherzig, so als Befehl, sondern er sagt auch, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und dieses Wie, das ist jetzt nicht einfach nur ein Vorbild. Jetzt schaut mal, wie Gott es macht und dann macht es ihm nach. Das wäre zu wenig. Denn Gottes Barmherzigkeit trifft mich ja zuerst selbst. Ich bin doch ein Kind seiner Barmherzigkeit. Ich bin Empfänger seiner Liebe. Und nur so kann ich mich an seinem Vorbild orientieren, ohne daran zu zerbrechen. Denn ich bin doch keine Mutter Teresa in den Slums von Kalkutta und kein Dietrich Bonhoeffer, der es mit dem Nazisystem aufnahm. Meine Fähigkeit zur Barmherzigkeit ist begrenzt. Und das heißt, ich selbst bin und bleibe auf Gottes Barmherzigkeit angewiesen. Es geht also nicht um ein ethisches Christentum. Dann wäre Jesus nur ein Vorbild fürs gute Menschsein, dem wir dann eifrig nachstreben. Daran werden wir scheitern. Und das steht auch nicht im Zentrum seiner Barmherzigkeit. Dafür hätte Jesus nicht sterben müssen, um uns nur ein gutes Beispiel zu demonstrieren. Aber es wäre auch zu kurz, wenn wir nun sagten, erst muss Jesus mich von Sünden befreien und dann eifrig seinem Vorbild von Barmherzigkeit nach. Und wenn Sie das schon mal versucht haben, dann merken Sie, ich bin nicht Jesus, auch nicht als bekehrter Mensch. Ich bin oft kalt und herzlos und nicht barmherzig. Oder zu faul, eine anstrengende Lösung zu suchen, die dem anderen wirklich hilft und darum schnell mal barmherzig. Aber das hilft dem anderen ja dann auch nicht. Nein, es wird wohl ein drittes sein. Ich brauche die Barmherzigkeit Gottes täglich. Dauernd, Auch wenn ich selber barmherzig sein will, weil eben meine Liebe begrenzt ist, weil das alte Ego doch immer wieder um die Ecke schaut, selbst wo der äußere Schein gewahrt bleibt, wie wir es eben in Wilhelm Buschs Bericht gehört haben. Und darum verstehe ich die linke untere Ecke von Felgers Bild auch als einen Aufruf zur Buße. Lila, das ist ja die Kirchenfarbe der Buße, der Umkehr von falschen Wegen zu Gott. Diese Umkehr haben wir auch als Christen weiter nötig. Luthers erste These meint, täglich. Nicht nur einmal in der Woche, sonntags morgens im Gottesdienst, wenn wir vielleicht miteinander unsere Schuld bekennen. Wenn Jesus sagt, seid barmherzig, dann entdecke ich, wie schwer mir das fällt. Aber Gottes Barmherzigkeit endet ja nicht an meiner Unbarmherzigkeit. Sie erreicht mich auch darin, dass ich merke, wie hartherzig ich sein kann. Aber Buße tun heißt ja nun nicht zu resignieren, sondern eingeholt zu werden von der Liebe und Güte Gottes. Rechts oben in diesem kleinen Ausschnitt, da klopft sie an, bei mir. Komm, ich will dir vergeben, dir einen Neuanfang schenken und dann lass dich anstecken von der Güte deines himmlischen Vaters. Und dann passiert etwas. Das ist jetzt rechts unten auf dem Bild. Wenn das hier Teil der Barmherzigkeitsdynamik des Glaubens ist, die bei Gott anfängt und die sich dann in meinem Leben fortsetzt, dann ist das kein Sofa. Ja, das Wort Barmherzigkeit klingt heute so ein bisschen süßlich, weichlich, so ein bisschen so wie Eier Popeia so, ne? Aber die Wirklichkeit des Lebens ist ein Abenteuer. Wer anfängt, auf Rache zu verzichten, wer seinen Feinden sogar Gutes tut, also barmherzig ist, der erlebt Aufruhr. Und zwar zuerst mal in sich selber. Und manchmal kommt dann auch eine Veränderung bei dem, der überraschenderweise keinen Hass zurückbekam, sondern Liebe. Keine Schadenfreude, sondern Barmherzigkeit. Nein, das ist hier nicht die volle Wärme der Bildmitte, der göttlichen Barmherzigkeit. Das ist nicht rund und schön, sondern noch zerrissen und im Kampf. Aber das Licht der göttlichen Barmherzigkeit, das dringt hindurch, durch unsere Widerstände hinein in eine Welt, die sie braucht. Und wenn wir anfangen, barmherzig zu sein, wenn es richtig funktioniert, wenn wir es rundum können, ich glaube, dann passiert nichts. Aber wir dürfen mit unseren Bruchstücken anfangen. So kann etwas wachsen, mit uns und durch uns. Der Journalist und Pfarrer Helmut Mattis berichtete in den letzten Wochen aus seinem Leben. Ich war als Kind mit 13 eine Niete. Ich flog vom Gymnasium nicht wegen Christenverfolgung oder Schikane, ich war einfach faul. Entsprechend bekam ich zu Recht ein vermutlich einmaliges Zeugnis. 4 Fünfen und 4 Sechsen. Der Rektor meiner Schule brachte mich persönlich nach Hause als Schutzmaßnahme. Er wollte verhindern, dass mich meine Eltern verprügelten. Das war in den 60er Jahren noch vielfach üblich. Als der Rektor bei uns in der Tür stand, ahnte meine Mutter bereits Schlimmes und weinte schon mal vorsorglich. Mein Vater, so Helmut Mattis, war ein Krüppel. Von Kindheit an schwerst behindert. Es war eine Fehldiagnose aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Er konnte kaum hochschauen. Der Rektor versuchte, meine Eltern zu trösten. Auch Einstein blieb mal sitzen. Was tat nun mein Vater? Er nahm mich in den Arm und sagte nur, Junge, das schaffen wir schon wieder. Er hätte allen Grund gehabt, sauer zu sein. Meine sehr armen Eltern hatten mir den Oberschulbesuch ermöglicht, indem sie sich das Geld dafür vom Munde abgespart hatten. Und ich hatte versagt. Doch die evangeliumsgemäße Art, wie mich mein Vater behandelte, das veränderte mich. Ich fing an, intensiv zu lernen und vieles wurde nach und nach gut. Schließlich bin ich Pfarrer und Journalist geworden. So hat die Barmherzigkeit seines Vaters gewirkt und ihn verändert. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Amen.